Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Ist die Kultur der Schlüssel zum Glück? So unser Thema heute. Um das ein bisschen auszudeutschen, den Rest werden wir dann im Verlauf der Diskussion vielleicht erfahren. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was die Kultur für einen Wert hat in unserem Leben, als Gesellschaft auch. Nicht so sehr die materiellen Werte, sondern die immateriellen. Meine Gäste, Nicola Zule, Leiterin des Living Museums Lichtensteig, das ist ein Kunstatelier, unter anderem auch mit einer Ausstellung, wo wir uns jetzt gerade im Moment befinden. Wir werden gleich mehr hören dazu. Kunstschaffende auch sonst, Nico. Wir sind heute hier zu Gast tatsächlich in diesem Living Museum, umringt von ganz vielen Bildern, Malereien und so weiter und so fort, hier im schönen Lichtensteig im Toggenburg. Dann Philipp Kamm, Musiker, Chorleiter, Komponist, ebenfalls aus dem Toggenburg. Und dann Stefan Wagner, er ist Geschäftsführer der Kulturstiftung Thurgau. Oftmals, wie erwähnt, wenn es um den Wert der Kultur geht, werden Zahlen herbeizitiert. Es geht dabei um die wirtschaftlichen Auswirkungen oder die wirtschaftlichen Sedimente dessen, was Kulturschaffende so leisten. Auch die Arbeitsketten werden dabei erwähnt, aber heute wollen wir diese mal ein bisschen auf der Seite lassen und uns um die immateriellen Werte der Kultur kümmern. Im besten Fall quasi wie ein Argumentarium zusammenstellen, dass wir das nächste Mal, wenn wir mit Politikerinnen und Politikern über Kultur reden, dass wir vielleicht etwas in der Hand haben. Bevor wir anfangen, wirklich ins Zentrum zu gehen, Nico, wir sind jetzt hier in einer Ausstellung. Was ist das Living Museum Toggenburg denn?
Living Museum ist ein Konzept, das gibt es, also ist geboren worden sozusagen in New York 1983 und wurde dann vor gut 22 Jahren nach Wiel gebracht durch Rose Ehemann. Und das ist ein Kunstatelier, ein farbenfrohes Kunstatelier für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Und sie können an diesem Ort, in diesem stressfreien Ort, ihre künstlerischen Projekte verfolgen, werden dabei, wenn sie möchten, von Gestaltungsprofis begleitet und unterstützt. Es ist vor allem den Raum zu bieten, um dass diese gestalterischen Prozesse stattfinden können. Es geht auch, wichtig ist auch, dass diese Community, dass sie sich gegenseitig unterstützen und inspirieren.
Also da wäre jetzt die Kultur recht zentral für diese Menschen.
Extrem zentral, genau. Und hier jetzt, das wird hier erst entstehen, das ist das Living Museum Lichtensteig. Es gibt ganz viele andere Projekte auch in der Schweiz, die entstehen. Das wird nach der Ausstellung, wir sitzen jetzt hier eben in dieser Ausstellung, die ist gespiesen von 3 verschiedenen Quellen, also von Living Museum Wiel, Kunstschaffende von dort, dann gibt es Kunstschaffende von Zürich Ostschweiz, die Werke zur Verfügung gestellt haben, und noch aus 2 Sammlungen, Privatsammlungen, die Werke veräußern lassen zu diesem Zweck. Also als Anschubfinanzierung für das Projekt Living Museum Lichtensteig.
Und für diese Menschen ist die Kultur auch zentral. Also sehr, sehr ein wichtiges Ausdrucksmittel.
Ja, absolut, ja.
Ja, die Einstiegsfrage ist die, ist Kultur der Schlüssel zum Glück? Jetzt gucke ich mal die anderen noch an. Philipp?
Ich kann es nur individuell beantworten, aber für mich auf jeden Fall. Und ich glaube, behaupten zu können, für eine Mehrheit der Menschen generell auch. Aber es ist eine individuelle Frage. Ich kann nur sagen, ein Leben ohne Kultur, im engeren Sinn ohne Kunst, das stelle ich mir sehr verarmt vor. In diesem Sinne ein klares Ja.
Mhm. Aber du bist ja auch Chorleiter, du arbeitest mit anderen Leuten zusammen. Da kannst du doch auch spüren, ob das für dich auch wahnsinnig wichtig ist oder weniger.
Auf jeden Fall. Jetzt, ich komme vom musikalischen Bereich und die meisten Menschen mögen mindestens Musik. Es gibt aber auch solche, die diese nicht mögen. Darum sage ich, kann es nicht für alle sagen. Aber wenn ich eine Chorprobe habe und die Leute sagen mir nach der Probe, sie seien so müde und kaputt in die Probe gekommen und jetzt haben sie wieder mehr Energie, dann hat das auf jeden Fall zu ihrem Glück auch beigetragen.
Mhm. Stefan.
Ja, Glück, als ich das gelesen habe, war ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen irritiert, weil, wie du es vorhin, Philipp, auch gesagt hast, subjektiv, es ist, glaube ich, eine Frage, die sehr subjektiv ist, das Glück, das ist sehr individuell und Jetzt in meiner Position als Geschäftsführer der Kulturstiftung des Kantons Thurgau wäre das ein bisschen eine schwierige Frage, weil ja, wie will man das individuell beurteilen? Das wäre dann sehr ein bisschen Klientelwirtschaften, den wir betreiben würden. Wir richten uns mehr natürlich eine Frage darauf aus, was können wir tun für die Kultur, wie können wir sie unterstützen für die professionellen Kulturschaffenden, wie können wir Initiativen starten, wie können wir an Orten im Thurgau, auch wo sonst keine Kultur stattfindet, auch für eine Atmosphäre sorgen, die ja, wo dann Kultur auch wirklich stattfindet. Es gibt ein paar Beispiele und das finde ich toll. Und ja, natürlich, für mich ist es wie bei Philipp, es ist ein Glück natürlich, in der Kultur zu arbeiten und jetzt in meinem Fall sogar auch noch mit Geld zu verdienen, ist es wunderbar. Und insofern ist es so, ist ein guter Startpunkt, vielleicht auch ein bisschen so verschiedene Positionen auch einzunehmen.
Also ich verstehe schon, dass Glück etwas Individuelles ist, aber gleichzeitig dein Einsatz für die Kultur zeigt ja auch, dass du das was wahnsinnig Wichtiges findest. Sonst könntest du ja auch irgend sonst was machen.
Genau, also ich meine, ich habe lange Zeit freischaffend gearbeitet und habe sozusagen aus mir selbst heraus das produziert. Also ich habe Kultur erschaffen, ich war Kurator, habe mit verschiedenen Leuten Kultur hervorgebracht und das war jetzt nicht bezahlt. Also das ist immer so eine zweischneidige Sache. Bezahlte Kultur hat einen gewissen Schwierigkeiten. Andererseits, wir wissen um die prekären Bedingungen in der Kulturwelt, man kann ohne Geld nicht sein. Man muss seine Miete bezahlen, seine Krankenkassen und so weiter und so fort. Und ich bin damit auch angetreten in diese Stellung 2019 zu sagen, okay, wir müssen die Bedingungen innerhalb von professionellen Kulturschaffen verbessern, so dass wir, dass die Kulturschaffenden aber auch dem nachgehen können, was sie interessiert. Und Kultur schaffen, ohne dass sie jetzt gleich damit rechnen müssen, dass sie nicht verarmen, aber dass sie in gewisser Weise für nichts arbeiten müssen. Also diese, auch ein bisschen Paradigmenwechsel, der jetzt stattfindet innerhalb von der Kulturförderung.
Dass man sich anfängt zu überlegen, wer kriegt überhaupt Geld und.
Genau.
Genau.
Und diese Frage trifft sich natürlich sehr oft, natürlich auch mit dieser ganz einfachen Frage, was ist natürlich die Funktion vielleicht auch innerhalb von der Gesellschaft, von der Kultur und von einer politischen Landschaft. Und das ist natürlich sehr spannend, sehr breit gefächert auch.
Ja, eben, ich glaube, die Frage nach dem Schlüssel zum Glück, die zielt auch ein bisschen dorthin, dass wir uns tatsächlich auch darüber unterhalten, was die Funktionen sein könnte. Jetzt stelle ich dir diese allgemein gestellte Frage auch noch, Nico. Der Schlüssel zum Glück liegt in der Kultur.
Für mich liegt er ganz klar in der Kunst und Kultur. Und ich sehe es als extrem sinnstiftend eben innerhalb der Gesellschaft. Und grundsätzlich, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns verständigen, das ist wie eine Art Regelwerk unter uns. Und insofern ist es für mich, ist die Kultur Voraussetzung um das für die Kreativität, für Wachstum, für Veränderung und insofern natürlich eigentlich nicht nur der Schlüssel, sondern die Wurzel des Glücks.
Die Wurzel des Glücks, ja, vielleicht können wir noch umtiteln. Nein, aber was ich einfach denke, was bei euren Statements ganz klar rauskommt, ist die Individualität und mir ist einfach der Gedanke gekommen, vielleicht muss man ja mehr das Publikum anschauen, die Gesellschaft draußen. Was ist denn für die der Wert? Nicht für euch, die ihr entweder schon Kunst geschaffen habt oder kulturelle Dinge geschaffen habt oder immer noch schafft, sondern vielleicht die, die an dem Ende dieser Kette sind, die etwas empfangen.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch auf der Konsumentenseite so, dass da Glück produziert wird mit Kunst und Kultur. Und ich kann ja auch selber als Konsument sprechen. Kunst, Kultur, gerade bei mir auch Musik, das nimmt mich in den Moment mit. Ich muss nicht mehr an morgen denken und was ich da noch alles sollte. Und gerade bei Musik ist auch das Gemeinschaftserlebnis, das Glück stiftet. Und das weiß man ja, dass etwas von dem, was die Menschen am meisten glücklich macht, die Begegnung mit anderen Menschen ist. Sie kann auch sehr unglücklich machen, aber sie ist sicher auch Wurzel zum Glück. Und ich glaube auch, das Staunen, das Kunst hervorrufen kann, wenn ich zum Beispiel eine gotische Kathedrale sehe, die für mich auch ein Ausdruck von Kunst ist, da kann ich nur noch staunen. Das löst auch Glück in mir aus. Und ich denke, so geht es auch vielen anderen Leuten. Staunen, Freude, auch etwas lernen können, Anstöße zu bekommen. Das ist alles Glück, auch auf der Konsumentenseite von Kunst.
Jetzt begegnet man dieser Funktion und ich glaube, wir nehmen die als selbstverständlich an. Aber ist sie wirklich... Wie seht ihr das? Ist das überall für alle auch selbstverständlich, dass das so ist?
Vielleicht muss man es ein bisschen differenzieren. Es gibt Leute, die einfach ein Interesse für Kultur haben und es gibt Leute, die vielleicht weniger Interesse für Kultur haben. Ich glaube, prinzipiell sind alle Menschen offen für gewisse Fragen, die natürlich in der Kultur auch verhandelt werden, sei es in der Musik, sei es auch in der bildenden Kunst. Also diese Frage, die ich immer so mit dem Begriff etwas hochtrabende Erkenntnis in Zusammenhang bringe, nämlich etwas herauszufinden über einen selbst, über diese Gesellschaft, über vielleicht andere Menschen. Also auch dieses Moment der Neugierde, die für mich zentral ist. Für mich ist zum Beispiel Glück ist für mich, wenn ich Neugierde entwickeln kann und diese befriedigt wird. Ich bin jemand, der gerne neue Dinge kennenlernt. Und natürlich, wenn man das nicht will und nicht mag, dann ist es ja auch total okay. Ich finde auch, man muss auch ein bisschen aufpassen in der Gesellschaft, dann nicht zu sagen, ja, alle, das Kultur ist das Glück für alle. Nein, ist es vielleicht nicht. Aber was ist Kultur? Gehört Sport vielleicht auch zur Kultur? Kultur, wir fassen diesen Begriff sehr, sehr eng jetzt gerade. Man könnte es auch viel mehr ausweiten. Kultur ist eigentlich alles menschliche Handeln. Wir fokussieren uns vielleicht auf eine bestimmte Form von Handeln, die vielleicht eine Zwecklosigkeit ist. Ja, also ich bringe mir gerne dieses anthroposophische Argument von, oder nicht anthroposophisch, sondern ich muss es anders sagen. Also es gibt diese Bilder, diese Höhlenmalereien, die entstanden sind. Warum sind diese Höhlenmalereien entstanden? Das vor 40.000 Jahren haben Menschen an die Wände etwas gezeichnet. Warum haben sie das getan?
Sie haben das gemalt, was sie gesehen haben eigentlich.
Und genau. Sie hatten es ja vor der Nase. Aber warum malen sie es überhaupt? Also warum sollen sie es tun? Also warum? Das ist ja eine total spannende Frage. Und ich meine, alle von uns, wir summen, wir pfeifen, wir zeichnen mal zwischendurch. Und dann wird es vielleicht in der Schule, lernen wir es so, dass wir es verlernen, wir es wieder, nämlich das zu tun, was wir eigentlich wollen. Also es ist auch immer diese Frage von der Bildung natürlich. Und das finde ich dann immer schwierig, wenn Kultur etwas wird, was gerichtet ist, so und so muss es sein, das richtig, das schön, das falsch. Eigentlich müsste es doch ein bisschen anders sein. Also wir sollten doch eigentlich tun und lassen, was wir wollen. Und daraus entsteht dann etwas Neues. Also auch diese Freiheit zu haben, etwas zu tun und zu lassen, das finde ich irgendwie spannend. Und daraus natürlich auch wieder diese Neugierde, die vielleicht intrinsisch etwas antreibt, etwas zu tun, etwas herauszufinden.
Nico, der Begriff der Neugierde?
Ist also persönlich sowieso zentral. Und ich finde das auch innerhalb dieses Projektes zentral, sowohl in der Begegnung als auch im Schaffen und im Anregen. Und eben auch, also in allem, also ich habe den Begriff oder auch die Frage natürlich jetzt vorhin auch wie größer beantwortet, weil ich finde, dass dieser kulturelle Raum eben, also ich definiere ihn größer eigentlich jetzt, oder habe ich im Vorfeld in der Vorbereitung auch wie größer gedacht, weil ich finde, das ist dieser gelebte Raum, der ja immer von allen, die von allem gespiesen wird und in Interaktion mit allem, auf den wir uns immer wieder beziehen und der in ständiger Veränderung ist und der aber auch gespiesen werden muss und ein Haltbarkeitsdatum hat jeweils, also so dieser gelebte kulturelle Raum. Und darin gehört für mich, die Neugierde gehört da zentral dazu, dass das alles passiert. Also diese Aufnahmebereitschaft auch da ist und diese Interaktion geschehen kann.
Du hast vorhin von Regelwerk gesprochen, ja. Wie so eine Art alternative Regelwerk. Nun haben wir ja als Gesellschaft ein Regelwerk. Wir haben Gesetze, wir haben Verordnungen und so weiter. Und parallel dazu gibt es auch, und da fassen wir den Kulturbegriff wieder größer, wie du das eingefordert hast, Stefan, dass die Kultur quasi auch zu einem Regelwerk beiträgt.
Also wenn es um Gesetze geht, dann finde ich, ist es natürlich so eine ganz konkrete Form der Ausformulierung, die uns vielleicht zum gemeinsamen Handeln bringt. Ja, also es ist eine Übereinstimmung. Gesetze sind ja immer eine Übereinstimmung.
Und ein Kompromiss natürlich auch.
Ja. Ja, natürlich, klar. Aber das ist klar, wir müssen immer Kompromisse machen. Gesetze sind im Grunde genommen stille Übereinkünfte, etwas zu tun, was man will. Die werden aus einer bestimmten Moral, aus Sitte, aus Philosophie.
Kultur,
genau. Kultur werden hier geboren und oder formuliert. Und an denen halten wir uns. Ich glaube, einfach auch enorm wichtig, gerade wenn wir das ja auch jetzt in dieser Zeit wieder sehen, wo vieles auch ins Wanken gerät, glaube ich, ist es enorm wichtig, diese Gesetze auch zu haben, weil das ist etwas, worauf wir uns berufen können. Und alles andere ist vielleicht dann eben sehr subjektiv. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich spreche jetzt für mich, in der Kulturförderung sind diese Gesetze nicht da, ist es einfach ganz schnell weg, weil die Politik sich einfach dann nicht mehr bemüßigt fühlt, etwas zu unterstützen. Also das heißt, es ist auch ein Zwang, anderen gegenüber etwas zu tun. Sie sich auch daran halten müssen, beispielsweise Geld für die Kultur zu sprechen, was ich enorm wichtig finde. Und ich glaube, da kann man auch noch vieles machen und tun. Also wenn man es jetzt ganz konkret sagen will, Kulturpolitik muss auch viel stärker wieder betrieben werden. Wir sind hier bei der IG Kultur Ost und ich finde, dieses Bestreben natürlich kommt hier nochmals jetzt so zusammen, eben auch für gewisse Dinge einzustehen. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit nicht so gut gemacht im Kulturbereich, für die Interessen einzustehen. Plattitüde, man sieht es in der Landwirtschaft, wie viele Leute arbeiten in der Landwirtschaft, wie viele Leute arbeiten in der Kultur. Wie ist das Verhältnis von der Verteilung von Geldern? Ja, das ist ein Unverhältnis, ist auch okay. Aber ich sage nur, die Kultur muss sich gut organisieren, muss für ihre Interessen einstehen. Wenn man sie das nicht tut, dann ist ganz schnell weg. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht kann man mit dem auch wieder was sich selbst beruhigen. Also wir leben in einer Zeit, wo die Frage nach der Nützlichkeit, was muss die Kultur tun, wie ist in Zahlen, Fakten, Wirtschaftlichkeit. Das ist eine Zeit, in der wir leben. Das ist vielleicht in 100 Jahren anders. Vor 100 Jahren war es anders, vor 200 Jahren war es anders, vor 500 Jahren war es anders. Wir leben jetzt einfach in dieser Frage, wo alles ökonomisiert wird. Das hat uns alle überkommen, sagen wir es mal so. Ja?
Ich habe die Frage auch so verstanden, gibt es auch Regeln in der Kultur?
Nein, anders, aber sag nur, was dein Gedanke war.
Also ich finde, im Unterschied zu Gesetzen ist es ja so, dass einerseits in der Kultur, in der Kunst auch immer in einer Zeitebene gesehen gewisse Regeln vorherrschen, an die man sich halten sollte oder von der gewisse eher konservativ bewahrende Kreise sagen, so und so hat Kultur zu sein, weil es die letzten 10, 50 oder 100 Jahre, irgendwann weiß man es gar nicht mehr, so gewesen ist. Und gleichzeitig, das ist dann das Spannende und der Unterschied zu den rechtlichen Gesetzen, der Regelverstoß ist ja auch immer wieder gewünscht, zumindest von der anderen Seite, und bringt die Kultur dann auch immer weiter in eine nächste Epoche.
Der Regelverstoß. Ich wollte noch sagen, also Was mir einfach scheint, wenn ich wieder auf das Argument vom vorher zurückkommen könnte, dürfte, müsste, sollte, dass wir der Kultur einen Wert zumessen, also jetzt auch wir vier, die hier sitzen, aber mir scheint manchmal die Selbstverständlichkeit dessen ist nicht so gegeben. Und da gucke ich jetzt dich an, Stefan, in deiner Arbeit als Stiftungsleiter. Wie empfindest du das? Diese Selbstverständlichkeit, dass wir einfach wissen, ja, klar, Kultur ist wichtig.
Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich kann die natürlich von meinem persönlichen individuellen Erfahren formulieren. Das habe ich vorher gemacht. Also ich habe ein Interesse an Kultur, weil ich etwas Neues entdecke. Ich glaube grundsätzlich aber ist es so, dass die Gesellschaft auch etwas profitiert von der Kultur. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Massen sind, die das irgendwie tun werden, aber es werden gewisse Fragen verhandelt in der Kultur. Hier ist ein schönes Beispiel, Liechtenstein. Kultur von diesem sozusagen von diesem Shrinking Village, das früher mal 3000 Leute hat und jetzt hat es noch 2000. Was macht die Kultur hier? Es ist in Form von Nährboden, wie sich eine Gesellschaft oder eine Stadt wieder neu definieren kann, neu ausrichten kann. Es kommen Leute her und die machen etwas. Es ist nicht mehr diese Trostlosigkeit. Das kann dann natürlich auch andere, wie soll ich sagen, Formen annehmen. Das sieht man natürlich in Städten, wo die Kulturalisierung der Städte so vorangetrieben worden ist, dass man jetzt von totaler Gentrifizierung spricht, wo die Kultur langsam verschwindet. Und wohin verschwindet sie? Zwischenschwindet hier nach Liechtenstein. Ist ja total interessant. Mhm. Also das ist, was ich beobachte, ist, dass die Städte vielleicht weniger kulturalisiert sind als noch vor 10, 15 Jahren, weil es einfach nicht mehr diese Freiräume gibt, etwas zu tun. Und die sind jetzt hier auf dem Land, Liechtenstein ist nicht Land, aber es ist, da entsteht wieder etwas Neues. Und da kann man wieder neue Dinge andenken, sag ich mal. Und
du meinst in den großen Städten, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber jetzt zum Beispiel Zürich, das ein riesen kulturelles Angebot hat, dass es dort verkommerzialisiert ist quasi.
Ja, aber dort gibt es ganz klar diese Aufträge auch. Man muss bestimmte Besuchermengen anlocken. Das hat man jetzt beim Schauspielhaus wieder sehr schön gesehen, wo man die Leitung abgeschnitten hat, weil sie zu viel Geld gefordert hat und dann für ein Programm, das man machen wollte. Das passiert in Zürich immer wieder. Marthaler hat man abgeschnitten. Jetzt passiert es wieder mit, ist wieder geschehen mit den neuen, mit der neuen Leitung. Also diese Form von, ja, eben, man hat eine ganz klare utilitaristische Perspektive, eine Nützlichkeit. Man will Leute anziehen, man hat ein Städtemarketing, man hat ein Kunsthaus, da müssen Leute von irgendwo, weiß ich nicht, woher fliegen. Das hat noch mal wieder eine andere Implikation, also Reisen, Klimawandel und so weiter und so fort. Das sind ja alles Fragen, die wir uns überlegen müssen. Und ich glaube, Kultur ist dann auch ein schönes Moment, wo wir sagen, okay, vielleicht haben wir jetzt dieses Moment, wo Kultur viel stärker auch mit der Frage der, vielleicht auch noch eine Frage von der Umweltgerechtigkeit zusammenkommt. Und wir sagen, okay, wir haben in kleinen Orten, schaffen wir ein Orte, wo wir Kultur stattfinden lassen können. Und wir müssen nicht ständig durch die Gegend fahren. Wir müssen nicht immer nach Zürich fahren, um dort etwas zu sehen, sondern es kann auch nicht mehr so lokal, also passiert viel mehr lokal. Und das finde ich total spannend.
Aber du sprichst ja auch von geistigen Freiräumen quasi, die gegeben sind.
Also ich weiß jetzt nicht, ob das Toggenburg so ein geistiger Freiraum ist.
Ja, nicht weil es das Toggenburg ist. Das ist nicht, was ich gemeint habe. Sondern mehr Kultur auf dem, in Anführungs- und Schlusszeichen, Land, dass wir uns nicht falsch verstehen. Weit weg von der Großstadt. Du hast ja vorhin
klar,
von Freiräumen
natürlich
gesprochen.
Ich merke das natürlich, dass vieles im Thurgau möglich ist, was man in Zürich nicht mehr oder nicht machen kann. Weil es ein ganz anderer kompetitiver Zusammenhang ist. Es ist viel mehr Wettbewerb, es hat viel mehr Leute, die da sind, die auf einer professionellen Ebene Kultur auch betreiben. Da gibt es auch eine andere Form von Publikum, die vorhanden ist, die einfach auf dem Land nicht vorhanden ist. Und ja
das ist genau
ich,
das.
Aber Freiräume, glaube ich, ein geistiger Freiraum ist sicherlich auch mit Raum gekoppelt.
Ja, und auch mit dem Geld, das du für den Raum ausgeben musst. Nico, wie ist denn das? Warum hier und nicht irgendwo in einer Großstadt? Du bist auch Kunstschaffende.
Ja, das hat viele Gründe. Aber einerseits ist es natürlich wirklich der Raum, also der Raum, der hier mehr zur Verfügung steht, größer, günstiger und schöne Räume. Also ich meine, wir sind hier eben in dieser ehemaligen Spinnerei. Es ist lichtdurchflutet. Was sehr ideal ist für das Kunstatelier. Und Liechtenstein ist ein Ort, der von Kunst und Kultur durchflossen ist eigentlich. Und es ist, es schien mir der ideale Ort zu sein.
Also ich glaube, man kann es auch auf das ganze Toggenburg ausdehnen. Der geistige Freiraum ist auf jeden Fall vorhanden, auch wenn man allenfalls riskieren muss, dass der eigene geistige Freiraum so genutzt, wie er vielleicht nicht der Mehrheit der Talbevölkerung entspricht, aber er ist trotzdem vorhanden. Und außerdem würde ich das ganze Toggenburg eigentlich zur Kulturlandschaft erklären wollen, wenn man den Kulturbegriff, wie vorher angesprochen, auch weit fasst. Dann gehört auch ein Jodlerabend beispielsweise dazu, der sehr viele Leute anspricht und sehr vielen ein Glücksgefühl gibt und so weiter.
Ja, also ich bin da voll bei euch. Also ich empfinde das auch als Kultur, auch wenn ich vielleicht nicht teilnehme. Es gibt ganz viel Kultur da draußen, an der ich nicht teilnehme, aber trotzdem würde ich mich als kulturinteressierten Menschen wahrnehmen oder vielleicht auch darstellen wollen. Jetzt noch etwas, wir haben es vorhin von diesen Werten gehabt, die Kultur vermittelt oder was einem die Kultur bedeuten kann. Und da sind ganz viele Begriffe gefallen. Ich zitiere mal ein bisschen so das Entdecken, die Glücksmomente, die Fragen, die man auch hat zum Leben und so weiter und so fort. Neugierde, die geweckt und gestillt wird. Aber vermittelbar, ist das wirklich vermittelbar? Jetzt sagen wir auch im politischen Kontext, weil darüber müssen wir ja reden.
Vielleicht ist das, was du formulierst, so etwas wie der Rückzug aus dem Liberalismus. Liberalismus hat für mich immer auch diesen Moment von Zugeständnissen oder Freiräumen schaffen, Andersdenkende zuzulassen, auch dieses Andersdenkende auch zu unterstützen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Liberalismus, jedenfalls so, wie es Mill formuliert hat, nämlich auch zu sagen, ja, da müssen wir auch schauen, dass diese Räume oder diese andere Person, dass die nicht durch alle Raster und alle Siebe fallen. Und ich glaube, das ist einfach dieses Zugeständnis. Darum rede ich ja auch von Gesetzen, weil Gesetzen genau das zukommt in einer liberalen Demokratie, in der wir doch immer noch leben. Aber dass natürlich dann immer so eine Zwanghaftigkeit kommt von Ökonomie und Liberalismus und Ökonomie, das denkt man heute, ist dasselbe, ist es aber absolut nicht. Und zwar ist Liberalismus nur indirekt etwas mit Ökonomie zu tun, nämlich indem, dass man sagt, okay, wir sind eigentlich frei, das zu tun, was wir wollen. Wir können uns im Grunde genommen selbst verwirklichen. Ja? Und das ist dann immer übers natürlich ökonomisch gedacht, wir können einfach wirtschaften, wie wir wollen. Wir wollen keine Gesetze, ja. Obwohl Gesetze eigentlich relevant sind für das wirtschaftliche Handeln, weil sonst haben wir nur noch das Survival of the Fittest. Und ich glaube, das ist schon, wenn man das jetzt wieder zurückführt, ganz wichtig, dass wir uns auch wieder auf diese Dinge, Bundesverfassung beziehen, ja, die künstlerische Freiheit und auch aus diesem Gedanken heraus das auch wieder irgendwie formulieren, dass die Kultur eben auch unterstützt werden muss, finanziert werden muss, weil sie sich nicht so finanzieren muss, kann, weil die Massen, sagen wir es mal so, der Kulturbegriff, ich fasse ihn jetzt mal eng, wird natürlich nicht, wahrscheinlich werden nicht die Massen von Leuten hierher kommen und das anschauen, vielleicht schon, ich weiß nicht, wie viele Leute ihr hier hattet, das wäre total spannend, das auch zu hören. Ich glaube allerdings auch, dass viele Leute hierher kommen, weil sie eben vielleicht nicht diese Schwelle haben, die sie nicht überschreiten wollen oder können. Und das finde ich total toll. Also auch die Niederschwelligkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich auch in der Kultur immer wieder fragen muss, diese Niederschwelligkeit immer wieder herzustellen. Also nicht etwas zu tun, das im Grunde genommen diesen Avantgarde-Gedanken von den Outsidern, die irgendwo was leben und die etwas sehen, was wir nicht sehen, diesem Gedanken, diesem auch sehr bürgerlich gedachten Gedanken von Kunst zu uns denken, sondern eben auch etwas schaffen, wo wir sagen, okay, kommt, ihr seid willkommen. Ja, die Kultur muss auch, sagen wir, die muss auch offen sein. Und das, du hast vorhin gesagt, mit den Jodlern und Jodeln, klar, natürlich, auch da ist etwas, das sind ja auch Menschen, die etwas hervorbringen, etwas produzieren. Ja, und ich finde das eben auch wichtig und ich finde es nicht gut, wenn man dann so sagt, ja, das ist die Hochkultur und das sind dann diejenigen, die dann noch im Verein singen und so. Nein, wir müssen beides zusammendenken. Das finde ich enorm wichtig und glaube ich auch ein bisschen die Herausforderung von heute.
Du hast ganz viel jetzt erwähnt, wo ich da einhängen möchte. Also diese ganzen, es gibt ja sehr viele natürlich diese Exklusionsmechanismen der Gesellschaft. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist auch wichtig, eben die kulturelle Teilhabe zu erwähnen, natürlich, und eben diese Niederschwelligkeit des Angebotes. Und das ist ganz wichtig. jetzt in diesem Angebot, dass Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die eben aus ganz vielen Bereichen ausgeschlossen sind, natürlich diesen niederschwelligen Zugang haben und in diesen Ort kommen können und ihre künstlerischen Prozesse verfolgen können und hier ein Selbstwert, in diesem Selbstwert bestärkt werden. Und natürlich, der andere Aspekt habe ich gar nicht erwähnt, es ist ja auch wichtig, es ist einerseits die Produktion hier, aber es ist auch ein Ausstellungsort. Es geht darum, dass ein Austausch stattfindet und die Gesellschaft eben auch in diesen Raum eintritt und sich austauscht mit den Kunstschaffenden, die Werke, die wunderbaren Werke betrachtet. Also, dass da diese Entstigmatisierung stattfinden kann.
Stefan wollte es vorher ein bisschen konkret wissen, woher denn die Leute kommen und ob sie kommen.
Also jetzt sind ja diese, also die Ausstellung und die Auktion und die Eröffnung, das war ein Erfolg. Das war auch gestern, waren viele Leute da. Also die Auktion, es waren viele Leute da, es waren nicht so viele kauffreudige Leute da, aber es wurde, und das ist vielleicht in diesem Zusammenhang, fand ich das jetzt einen schönen Moment. Ich bringe das jetzt ein, es hat in der Ausstellung ja eine Lithografie von Picasso, die ist aus der Staffelei stehen geblieben bei der Auktion und ein Werk aus Living Museum Wiel wurde ersteigert und die Künstlerin war auch im Raum anwesend. Das war ein sehr schöner Moment.
Kann ich mir gut vorstellen. Noch wegen der Finanzierung der Kultur auch, du hast das mehrfach jetzt angesprochen, Stefan, und die Niederschwelligkeit der Kultur hast du auch angesprochen, aber mir kommt einfach, wenn ich da zuschaue, wie Kultur unterstützt wird, doch ein großer Teil des Geldes einfach in die Hochkultur fließt. Und das bestimmt die Politik.
Natürlich bestimmt das die Politik. Die Politik ist ja dazu da, das zu regulieren. Sie kann sich immer wieder fragen, was will sie unterstützen, was nicht. Und deswegen ist auch wichtig, dass sich zum Beispiel Kulturschaffende einbringen in die Politik. Ich meine, Max Biel war jemand, der, ich weiß nicht, vielleicht sagt das jetzt einfach so, Max Biel war einer der berühmtesten Schweizer Künstler, der beispielsweise auch politisch tätig war. Ja, da ging es auch ganz klar darum, wie kann man sich einbringen, wie kann man die Ideen auch politisch vertreten. Natürlich führt das dann dazu zu, dass man vielleicht eine Ausstellung weniger machen kann. Aber es ist, glaube ich, einfach dringend notwendig, dass sich auch Kulturschaffende oder kulturaffine Leute einbringen in die Kultur, weil sonst kann es wirklich so sein, das erleben wir noch ein bisschen in Thurgau, dass es einfach weniger Geld gibt, ganz einfach.
Und zwar also in die Politik einbringen.
Ja, in die Politik einbringen, und zwar nicht mal böswillig oder so oder absichtlich, sondern man sagt so, ja gut, da gibt es ja niemanden, der sich dafür engagiert, also müssen wir ja auch keine Gelder sprechen. In einer Demokratie funktioniert halt leider auch immer so, dass man sich einbringen muss und engagieren muss und das widerspricht vielleicht auch in gewisser Weise auch ein bisschen auch meine Erfahrung mit Kulturschaffenden oder Künstlerinnen und Künstlern, die halt sich eher zurückziehen. Verständlicherweise auch sagen, ich will mich nicht mit den Niederungen der Politik auseinandersetzen, sondern ich mache einfach mein Ding.
Und also Berührungsängste quasi gegenüber der
Berührungsängste,
Politik.
Aber vielleicht auch ganz gleich. Ich will mich konzentrieren und fokussieren. Ich will an meiner künstlerischen Arbeit arbeiten, nicht in der Politik. Ja, das ist verständlich, aber eben wenn man dann auch die Erwartung hat, dass die Kultur finanziert werden soll über die öffentliche Hand, dann muss man sich eben auch einbringen. Also es ist so ambivalent, sag's mal so.
Also so ein wirtschaftliches Denken müsste man entwickeln und auch ein politisches Denken, oder? Also man spricht ja über Künstlerinnen und Künstler auch als KMUs, die eigentlich quasi auch müssten, aber sich meistens, darum gibt es auch ganz viele Workshops, die sich meistens mehr für ihre Arbeit interessieren als für das Umfeld.
Das zeugt natürlich von einer gewissen Naivität, aber ich würde es eben nicht so denken. Gut, man kann diese Dinge wie Rubens, der so ein typischer Unternehmer war.
Rembrandt auch.
Ja, also alle diese Figuren natürlich. Und natürlich jemand, der sich bei Leuten verkaufen kann oder in der Politik verkaufen kann, der bekommt auch diese Aufmerksamkeit. Ich meine, der Galerienmarkt funktioniert nur so. Die Galerien sind die Vertretungen der Interessen der Künstler und der ökonomischen Vertretungen. Da wird ein Klima geschaffen, das eben dann auch dazu führt, dass die Werke gekauft werden und die vielleicht gar nicht so wahnsinnig kunsthistorisch interessant sind, aber sie werden gekauft und der Künstler kann oder die Künstlerin kann davon leben. Und das ist, glaube ich, eben auch schon wichtig, dass wir auch müssen auch in der Politik eine Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass die Kultur da ist und dass sie, was sie eben auch irgendwie leistet, was die Kulturschaffenden tun. Und ich glaube, das, also meine Erfahrung im Thurgau ist, dass das bei ganz vielen Leuten, die im Großen Rat sitzen, eben gar nicht vorhanden ist.
Das Wissen darüber, was die Kultur
leistet. Ja, was die Kulturschaffenden
tun. Und darum forderst du eigentlich auch ein Engagement.
Ja,
ein politisches Engagement, genau. Wenn ich dich anschauen darf, du bist Chorleiter. Ich weiß jetzt nicht genau, was für einen Chor du da leitest.
Also ich habe zwei Chöre. Das eine ist quasi ein Kirchenchor, der auf Projektbasis arbeitet, aber weniger in der Kirche in Gottesdiensten auftritt, sondern mehr Konzertant. Und das andere ist ein Frauenchor, der sich mehr so dem World Music Liedgut verschrieben hat.
Und wie finanziert sich das?
Beim Ad-Hoc-Chor bin ich von der Kirchgemeinde angestellt. Das ist in meinem Pensum als Kirchenmusiker drin. Und der Frauenchor, da werde ich von den Mitgliedern bezahlt.
Okay. Wenigstens im ersten Fall kriegst du öffentliche Gelder auch.
Das sind natürlich auch öffentliche Gelder, natürlich.
Genau. Okay.
Und ich glaube, die Kirchenmusik ist ja auch immer noch ein gewisses Aushängeschild der Kirchen, die noch dazu führen kann, in der jetzigen relativ schwierigen Situation für die Landeskirchen auch Leute wirklich anzusprechen und Glücks- oder zumindest emotionale Erlebnisse zu vermitteln. Ja.
Mhm. Wie ist es bei dir, Nico? Wie finanziert sich jetzt zum Beispiel das Living Museum in Liechtenstein?
Das hat verschiedene Quellen jetzt. Also wir sind immer noch am Fundraising jetzt für die Anschubfinanzierung. Das sind verschiedene Stiftungen, die jetzt aber auch schon gesprochen haben, die das unterstützen. Es ist Living Museum Schweiz. Es sind jetzt langsam auch Mitglieder, die den Verein beitreten oder Gönnerinnen gestern auch. Und jetzt natürlich eben diese Ausstellung und die Auktion, das natürlich trägt auch dazu bei.
Genau. Politisches Engagement. Stefan hat ein deutliches Statement dafür abgegeben. Werden wir bereit zu sowas?
Also ich glaube, ich sehe es jetzt mal eher auf lokaler Ebene. Hier im Toggenburg gibt es ja auch einige Kulturorganisationen, die eben auch durch politisches Engagement sich zu Geltung verschaffen konnten. Zum Beispiel die Klangwelt Toggenburg. Da war auch in einem sehr langwierigen Prozess, der jetzt auch schon über 20 Jahre andauert, nötig, dass man mit den Gemeinden vor Ort spricht, dass man mit den Gemeinden im ganzen Tal spricht, dass man auf kantonaler Ebene lobbyiert und das hat man erfolgreich getan. Ich bin da an nicht bedeutender Stelle auch involviert und insofern glaube ich, dass mindestens auf lokaler Ebene und regionaler Ebene Kulturlobbying auf jeden Fall Erfolg haben kann. Aber es muss subtil und auch, wie soll ich sagen, mindestens in gewissen Abteilungen auch niederschwellig geschehen, dass man an die jeweiligen regionalen Befindlichkeiten herankommt und nicht auf ihnen herumtrampelt, was auch schnell geschehen kann.
Gewisse Subtilität und zwischen den Zeilen. Aber warum ist denn das nötig? Es deutet so darauf hin, als wäre das irgendwie nicht so selbstverständlich, dass die Kultur tatsächlich einen Wert hat.
Ja, die Kultur an sich als Überbegriff schon, aber welche Kultur und hat es auch Platz für eine neue Kultur oder für eine Kultur, die versucht, verschiedene Kulturbegriffe zu verbinden? Und das ist dann jeweils subtil. Das hat auch mit dem Regelwerk, das ich vorher angesprochen habe, zu tun. In einer gewissen Region hat es einen gewissen Kulturkanon auch, gerade vielleicht in ländlichen Kulturen eher einen, wie soll ich sagen, eine Richtung, die vor allem verbreitet ist. Und wenn man diese völlig vor den Kopf stößt und man braucht aber auch Exponenten aus jeder Richtung, die mitarbeiten, dann hat man sehr schnell auch verloren. Mhm. Und diese Unterstützung braucht man dann eben auch. Das versucht man hier auch, indem man eben zum Beispiel bei der Klangwelt die hier gewachsene Kultur zum Beispiel mit dem Jodelgesang, überhaupt musikalische Kultur, aber auch die Elperkultur generell versucht einzubinden, auch in Entwicklung und trotzdem auch weiterzugehen.
Mhm. Nico?
Also gerade momentan würde ich das noch nicht in Betracht ziehen, weil ich im Moment einfach den Ansatz habe, hier alle meine Energie reinzustecken und das auch ausstrahlen zu lassen und dass es dass ich mir natürlich auch hoffe, dass viele Menschen das auch hier reinkommen und das mitkriegen, was hier passiert, was passieren wird und im Moment bin ich einfach zu involviert und sehe meine Kapazitäten noch nicht dafür.
Ja, das ist natürlich auch durchaus möglich, aber das Wort der Selbstausbeutung ist auch schon gefallen. Das Schreckgespenst für ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die etwas schaffen und trotzdem an der Selbstausbeutung fast zugrunde gehen.
Also ich bin natürlich an dieser Stelle, wo wir das versuchen zu vermeiden oder das abzuschwächen, weil man das Problem ist natürlich immer, als Kulturförderer ist man ja, jetzt in unserem konkreten Fall ist man an einer Stelle, also man ist ein Steinchen vielleicht, das ein Projekt oder so auch finanziert. Ich glaube, Selbstausbeutung hat natürlich, es sind ganz viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Und prinzipiell finde ich es relevant, dass wir darauf hinweisen und ich glaube, es auch thematisieren, und es ist in den letzten Jahren auch passiert, dass das auf die Agenda gekommen ist in der Politik, vor allem auch in der Förderung. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass man sagt, dass man nicht mehr Projekte akzeptiert, in denen keine Honorare bezahlt werden, dass man sagt, nein, wir müssen eigentlich die Branchenverbände Honorare auszahlen, weil sonst akzeptieren wir oder weisen wir das Projekt einfach zurück, weil wir akzeptieren nicht mehr solche Projekte, die das nicht aufweisen. Wir sind auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss eben vielleicht auch ein bisschen relativieren, dass jeder Kulturschaffende oder Künstlerinnen und Künstler natürlich eine Form von auch Eigenunternehmern sind, ja. Und ich meine, man kann die nicht dazu zwingen, zu ihrem Glück irgendetwas zu tun. Es ist ihre eigene Freiheit. Und ich kann es einfach so sagen, dass, also meine Erfahrung ist, dass die meisten von Kulturschaffenden ja immer noch einen Brotjob haben, einen Nebenjob haben, irgendwo noch, um Einkommen zu generieren. Die aller wenigsten können von dem einfach wirklich so leben. Mhm. Und das ist schon auch eine Tatsache und es ist in gewisser Weise auch okay. Aber es gibt nicht die Künstlerinnen und Künstler, die, also das sind sehr wenige, die das einfach, ja, die immer auf Tour gehen und dann als Musikerin oder sie können Bilder verkaufen ohne Ende. Aber auch die müssen schauen, wie sie ihre Interessen unterbringen und ihre Werke anbringen können. Also das ist auch eine Form von, ja, seine Interessen irgendwo zu deponieren.
Euer Beitrag zur kulturellen Welt, Philipp und Nico, die sind recht unterschiedlich. In Basel gibt es jetzt gerade eine Initiative, in der sich Vertreterinnen und Vertreter der populäreren Sparten der Musik, sagen wir jetzt mal grob gesagt Pop, Rock, Jazz, vor allem Jazz, dafür stark machen, dass man ebenso viel Geld in die Jazzszene einfließen lässt wie in die klassische Szene. Ja, das ist eine Haltung. Erleben wir gerade irgendwie so einen Paradigmenwechsel vielleicht auch in den Köpfen? Was ist denn eigentlich Kultur? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, der Kulturbegriff war schon immer Verhandlungsmasse. Vielleicht war er länger auch durch diejenigen, die in der Politik in der Mehrheit waren, auch hochkulturell geprägt. Und ich denke, heute haben wir viel mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Meinungen zum Kulturbegriff auch zu verhandeln im öffentlichen Diskurs, in den sozialen Medien, in Blogs und so weiter. Von daher kommt da sicher auch etwas in Bewegung. Und ich finde es aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig abschätzbar, wie das in 10, 20 Jahren aussieht, weil nicht nur der Kulturraum extrem im Wandel ist, sondern auch die Arbeitswelt an und für sich, auch natürlich auch der Klimawandel etc. Von daher finde ich es schwierig, sich auf die Äste hinauszulassen, wie sich die Kultur und das Kulturgefüge der unterschiedlichen Sparten verändern könnte. Wichtig wäre ja, dass man sich nicht gegenseitig kannibalisiert, sondern versucht, irgendwo auch am gleichen Strick zu ziehen.
Ich mag trotzdem ein bisschen Kaffeesatz lesen, ab und zu mal am Sonntagmorgen.
Also diese Petition, die hatten wir, wir hatten einen Vertreter von dieser Gemeinschaft eingeladen für eine Thurgauer Kulturkonferenz. Die hatten dazu was gemacht, weil ich es total spannend finde, dass sich Kulturschaffende wirklich dafür einsetzen, dass diese Gelder, die einfach so sakrosankt auch verwaltet werden, zur Debatte gestellt werden. Das ist Demokratie. Wir müssen das tun. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir keine Demokratie haben, dann haben wir eine Diktatur. Und ich finde, das ist relevant, dass wir darüber diskutieren. Die Frage ist eben, wo wird das neu verteilt? Bleibt der Kuchen gleich groß? Wird er vielleicht ein bisschen vergrößert, was eher zurzeit eher schwieriger erscheint? aber wir müssen zumindest diesen Diskurs und diese Diskussion führen. Und vorhin ist das magische Wort kulturelle Teilhabe gefallen. Und das ist, glaube ich, also es ist in der Bundesverfassung dann auch so, also nicht in der Bundesverfassung, es ist ein Teil von Fördergesetzen der Eidgenössischen, dass das auch stattfindet, also kulturelle Teilhabe. Wer kann denn überhaupt an der Kultur teilhaben? Sind es nur diejenigen, die immer schon ihre im Fundraising so durchsetzen können und ihre Interessen durchsetzen könnten wie in der Vergangenheit? Sind die tatsächlich in der Mehrheit? Wie müssen wir das darüber nachdenken? Und da gibt es natürlich auch viele Formen der Inklusion auch. Also was ihr hier auch macht mit Leuten mit der psychischen Beeinträchtigung. Wie finden die auch eine Einsicht? Also was für ein Kulturbegriff folgt sich da aus? Und das finde ich ganz wichtig. Wir machen das auch im Thurgau, könnte ich jetzt noch was erzählen, aber mache ich jetzt nicht. Es geht auch um Deutungshoheiten. Das ist ganz wichtig. Also wer
definiert das?
Genau. Wer entscheidet, welche Kultur gefördert wird? Was für Kultur wollen wir dann sehen? Ja? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und kulturelle Teilhabe ist für mich nicht einfach nur, dass jemand einen Brief einwerfen kann und sagen, ich möchte jetzt mehr Jazz sehen welchen Ort, sondern wo es auch darum geht, vielleicht die Leute sich auch beteiligen können. Wo aber auch sich Musiker beteiligen können, dass sie nicht per se schon ausgeschlossen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für Inklusionsthematiken, migrantische Gruppen, wie viele Leute mit migrantischen Strukturen sind denn in der Kultur beteiligt, oder auch Jüngere. Also hier sitzen hauptsächlich auch ältere Leute. Ich bin auch 50, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Es ist so, ja. Also wie viele Leute sind hier, die jünger sind? Wie viele Leute haben Migrationshintergrund? Das ist schon auch immer sehr ein Kriterium, das wir einfach berücksichtigen müssen. Also es ist einfach in der Kultur auch so, dass bestimmte Gruppen halt auch bestimmte Geldflüsse kontrollieren und bestimmen, und wir gehören auch dazu. Und das finde ich auch, das ist eine Wichtigkeit, das auch immer wieder zu thematisieren und zu sagen, okay, wer soll denn auch noch dabei sein in diesen Dingen? Sind wir nur wir selbst? Spiegeln wir uns? Sind wir nett miteinander und finden uns total toll? Oder können auch andere Leute dazukommen? Also diese Frage der Deutungshoheit, sind es nur Werke, die wir hier sehen, die sind total toll und on the edge oder the next big thing? Das sind wichtige Fragen, und ich finde, die kommen jetzt ins Rollen. Vor 30, 40 Jahren wäre das einfach kein Thema gewesen in der Kulturförderung. Mhm. Da hat man Expertinnen, die wussten genau, was richtig und was falsch ist.
Mhm. Ja, es gab dann einen Politiker in Zürich, der gemeint hat, irgendwie alles, was mit Pop und Rock zu tun hat, sei keine Kultur. Und daraufhin gab es eine Zürcher Bewegung. Eben diese kleine Veränderung, Nico, noch als letztes Wort. Spürst du so etwas, dass man sich auch Gedanken macht da draußen, was ist eigentlich Kultur? Auf politischer Ebene jetzt vielleicht?
Ich bin da natürlich nicht so tief drin wie du, aber ich nehme da schon eine Veränderung wahr, einfach weil die Gesellschaft vor großen Herausforderungen steht. Und sie viele Fragen sich neu stellen, sie anders beantwortet werden müssen, verhandelt werden müssen. Und daher sehe ich schon Bewegung, ja.
Das Wort Teilhabe ist mal gefallen. Ich möchte so als Schlusswort vielleicht zusammenfassend sagen, dass die Teilhabe vielleicht auch eine politische sein sollte von den Künstlerinnen und Künstlern, dass sie sich für ihre Rechte einsetzen. Ich glaube, darauf können wir und sollten wir uns auch einigen am Schluss dieses Kulturstammtischs. Dies war der Kulturstammtisch in Zusammenarbeit mit der IG Kultur Ost und dem Kulturmagazin Seiten. Herzlichen Dank an euch, Nicola Zula, Philipp Kamm und Stefan Wagner. Herzlichen Dank auch an das Publikum hier in Liechtenstein. Mein Name ist Eric Facon.